Hey, hallo und herzlich willkommen zum Film Junkies Podcast. Wir besprechen heute Ant-Man. Ohne weitere Umschweife, ich bin Adam, mit mir dabei.
Felix, hallo, grüß
und
euch.
Robert, hallo.
Hey ho.
Boah, so viel Energie, Wahnsinn.
Das muss sein. Wir besprechen heute den neuen Marvel Cinematic Universe Film Peyton Reed. Wir haben ein bisschen Zeitdruck, deswegen reden wir ein bisschen schneller. Vielleicht
Nein.
am Anfang.
Nein, Adam, wir haben zwar ein bisschen Zeitdruck, aber ganz
ruhig. Okay, wir entschleunigen wieder.
Ihr könnt es ja langsam abspielen.
Ihr könnt es langsam abspielen.
Ganz Ihr könnt es langsam abspielen, genau. Bisschen die Energie raus, aber auf jeden Fall besprechen wir tatsächlich Ant-Man.
Genau.
Von Peyton Reed bei der Regie. Früher mal war vorgesehen, dass das Ganze gemacht wird von Edgar Wright. Den kennen wir aus meinem Lieblingsfilm Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End und ja, Scott Pilgrim.
Die Cornetto-Trilogie. Genau.
Oder der britischen Serie Space, die ich auch auf DVD habe und mir manchmal anschaue und ein bisschen weine, dass er jetzt nicht Regie geführt hat. Aber wir greifen vielleicht ein bisschen vor. Es ist ja nicht schlecht, was jetzt im Endeffekt dabei rumgekommen ist bei Ant-Man.
Also meiner Meinung nach. Robert vertritt da ja eine andere Seite.
Aha, der Robert wieder. Hä?
Würde ich so gar nicht sagen. Ich hatte auch den Eindruck, dass wir so unterschiedliche Positionen vertreten, aber letztendlich waren wir uns nach der Sichtung
da waren wir uns einig, aber genau. Gerade im Vorgespräch, Robert, warst du extrem aggressiv dem lieben Ant-Man gegenüber.
Ah, das war aggressiv, das war das falsche Wort, da kriegen die Hörer ja noch so einen komischen Eindruck von mir. Ich finde einfach, dass er, das kann ich doch schon vorwegnehmen, ich finde, dass er verglichen mit anderen Verfilmungen halt eben einiges anders macht, was gut ist, aber qualitativ trotzdem nicht so mit den ganz Großen mithalten kann. Das würde ich schon sagen.
Ich muss Robert nochmal kontextualisieren, er ist auch derjenige, der die Terminator Genesis Filmkritik bei Filmchecks verbrochen hat. Und mit ihm habt ihr euch vielleicht schon in den Kommentaren angelegt. Nein, Spaß beiseite.
Du fandest den auch nicht.
Das stimmt. Ich war auch beim Podcast dabei, Terminator Genesis. Spart's euch vielleicht. Das ist jetzt mein Glas.
Dagegen ist Ant-Man natürlich wieder super.
Ich trinke gerade Adam sein Wasser, liebe Zuhörer.
Geil. Auf jeden Fall Ant-Man. Wir fassen mal ganz kurz zusammen, worum es in Ant-Man geht. Wer möchte das mal machen?
Du.
Okay, ich mach's. Der Film beginnt in den 80ern, Ende der 80er. Hank Pym ist bei S.H.I.E.L.D. zu sehen, angeführt von der zauberhaften Peggy Carter, gespielt von Hayley Atwell. Und er merkt, dass S.H.I.E.L.D. versucht, seine Schrumpftechnologie, die Pym-Partikel, zu replizieren. Und das findet er gar nicht gut, weil er weiß, dass damit eine Gefahr einhergeht. Warum es damit eine Gefahr einhergeht, das wird im Verlauf des Films dargestellt. Wir spoilern das in diesem Teil noch nicht. Nee. Wie gewohnt wird es einen spoilerfreien Teil und einen spoilerintensiveren Teil bei uns geben. Dann gibt es den Sprung zur Gegenwart. Hank Pym wird aus seiner Firma verdrängt von seinem Protégé, Darren Cross, Corey Stoll, den man kennt aus The Strain zum Beispiel.
Strain zum Beispiel, House of Cards war zu sehen in der ersten Staffel. Homeland hat er auch einen ganz kurzen Auftritt gehabt. Ja.
Und seiner Tochter Hope Van Dyne, Evangeline Lilly, die kennen wir aus Lost oder Real Steel oder aus der Hobbit-Trilogie. Ja. Die drängen ihn aus seiner Firma und sein Protégé hat jetzt selber so einen kleinen Durchbruch erlangt und ist kurz davor, einen sogenannten Yellow Jacket Suit zu schaffen, der ihn ebenfalls schrumpfen könnte, aber er ist beim Test bisher noch nicht erfolgreich. Das möchte Hank Pym jetzt mit aller Härte, beziehungsweise mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, verhindern. Und deswegen kommt eine neue Figur ins Spiel, Scott Lang, ein Häftling, den wir sehen, wie er nach seiner Gefängnisstrafe nach Hause zurückkehrt und mit seinem ehemaligen Zellengenossen Louis, gespielt von dem, ich sage mal, wunderbaren Michael Peña, zusammenlebt.
Michael Peña ist richtig, ja.
Scott Lang möchte erstmal einem normalen Beruf nachgehen, das ist aber wegen der Gefängnisstrafe nicht so möglich und dann kommt Louis zu ihm und sagt, ey du, ich hab dein Ding, machst du mit oder nicht? Und ja. Das Ding ist, dass sie den Ant-Man-Suit von Hank Pym stehlen sollen und dann folgt danach halt noch ein
bisschen mehr. Beziehungsweise genau. sie wollen irgendwas genau. stehlen von Hank Pym und entdecken dann diesen Ant-Man-Zug und dann Anzug und dann entspinnt sich halt eine Mentorengeschichte, wie man fast sagen könnte, zwischen Hank Pym und Scott Lang, der dann zum Ant-Man werden soll, aus diversen Gründen, um die Erfindung von Corey Stolls Charakter Darren Cross nicht passieren zu lassen.
Du sagst es sehr schön, es ist eine Mentorengeschichte in zweierlei Hinsicht. Einmal zwischen Pym und Cross und einmal zwischen Pym und Lang. Und dann ist es auch noch eine Vater-Tochter-Geschichte zwischen Pym und Hope Van Dyne und zwischen Scott Lang und seiner Tochter Cassie. Genau. Also wir haben genau, so zwei doppelte Ebenen, ja, was so die Erzählung angeht. Mehr wollen wir vielleicht zur Handlung jetzt noch gar nicht verraten, außer dass es natürlich unweigerlich zum Kampf kommt zwischen Yellow Jacket und Ant-Man. Wie genau, das sparen wir uns vielleicht später auf oder gehen später ins Detail. Aber erstmal Ersteindrücke. Robert könnte ja vielleicht mal anfangen. Robert,
ja, also ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Also ich mein grundsätzlicher Ersteindruck war, dass er stimmungsmäßig so ein bisschen von den anderen Marvel-Verfilmungen abweicht. Die haben ja oft oder eigentlich fast immer auch eine große Portion Humor drin. Ich fand, dass bei Ant-Man noch mehr Humor drin war. Der ganze Film kam so ein bisschen lockerer rüber, auch wenn er so seine dramatischen Momente hat und seine Action-Set-Pieces auf jeden Fall auch hat. Ich fand den Bösewicht, also Yellow Jacket, also Corey Stoll hat mich sehr überzeugt. Er ist zwar immer so am Rande des Overacting, finde ich, immer so ein sehr, sehr, sehr böser Bösewicht, aber irgendwie hat es mich trotzdem auch gepackt, weil es ja auch zu dieser lockeren Atmosphäre so ein bisschen gepasst hat, dass dann der Bösewicht halt eben noch ein bisschen böser ist als sonst. Ich fand das Pacing manchmal ein bisschen suboptimal. Ich fand so, dass diese Abwechslung zwischen Exposition, Action-Szenen und Humor, die hat für mich nicht immer so gestimmt. Und gerade in der ersten Hälfte habe ich mich jetzt, wenn ich es jetzt extrem ausdrücken würde, ich habe mich ein bisschen gelangweilt manchmal. Gegen Ende war es dann aber besser und insgesamt fand ich den, würde ich sagen, gut. Wir können ja später noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, was gut jetzt eigentlich bedeutet. Ja,
aber wenn wir vielleicht ein bisschen spoilern, bevor wir irgendjemand hier etwas versauen, bevor der Film im Kino läuft.
Richtig,
ja. Dann steige ich einfach mal ein. Robert hat gerade schon viele wahre Worte gesprochen. Das mit den Pacing-Problemen sehe ich eigentlich ähnlich. Da hatte ich auch ein paar Mal meine Problemchen gehabt. Auch der Anfang, beziehungsweise sagen wir mal, das erste Drittel, das braucht einfach eine Weile, ne, bis man da irgendwie reinkommt und bis das ein bisschen Fahrt aufnimmt. Aber bei mir wurde das sehr gut aufgewogen von der sehr starken zweiten Hälfte, die auch gerade als Blockbuster-Film fantastisch funktioniert hat für mich und mir genau das gezeigt hat, was ich sehen möchte in einem Sommer-Blockbuster. Ne? Also da sind auf einmal dann Action-Sequenzen dabei gewesen, wo ich dann gefühlt klein wie eine Ameise wurde, ja, und dann wie ein Kind mit strahlenden Augen auf die Kinoleinwand gestarrt habe. Das hat mir sehr viel Spaß bereitet, muss ich sagen. Ansonsten gebe ich dir auch recht bei dem Punkt, dass der Film irgendwie tonal in eine andere Richtung geht als die bekannten Marvel-Sachen, die bis jetzt so rauskamen, oder einige von denen. Das finde ich eigentlich auch sehr gut, weil auch wenn der Film seine Verbindungen hat zu den anderen Filmen dieses Marvel Cinematic Universes, habe ich immer den Eindruck gehabt, dass er doch relativ doll versucht, sich ein bisschen davon zu lösen und eine eigene Geschichte erstmal zu erzählen. Also fast schon so eine Art Origin-Story. Wer ist Ant-Man? Wie kam es zu Ant-Man? Und welche Fähigkeiten hat Ant-Man? Und dabei aber nicht immer diese große Überbedrohung im Blick hat, die halt alle anderen Marvel-Filme zurzeit so im Blick haben. Dass halt irgendwann kommt vielleicht Thanos dazu und der und der. Und das war irgendwie in Ant-Man so schön zweitrangig. Es ging erstmal nur um den Charakter. Und dann wurde halt sukzessive so über ein paar kleinere Szenen oder eine größere Szene über die Endcredits so ein bisschen angedeutet, dass halt Scott Lang bzw. Ant-Man natürlich im Big Picture von Marvel irgendwann noch eine größere Rolle spielen wird. Ant-Man wird eine größere Rolle spielen. So viele tolle Wortwitze werden wir hier
sicherlich. Hast du das auch geschrieben, Felix?
Sicherlich noch öfters hören, liebe Zuhörer, ja. Ja, ich hätte ansonsten vielleicht noch, also ich wollte am liebsten noch ein bisschen was über die Vorgeschichte von Ant-Man erzählen, aber vielleicht kannst du ja erstmal ein bisschen was deiner Einschätzung sagen.
Wir hören uns an wie eine zerbrochene Platte, aber ich muss halt bestätigen, dass das Pacing vor allem am Anfang nicht so gestimmt hat. Das könnt ihr auch noch mal ein bisschen detaillierter in meiner Filmkritik lesen, die bei filmjunkies.de erscheint. Aber das Problem, was der Film halt stemmen muss, ist, dass er viel mehr Figuren einführen muss als andere Filme, beziehungsweise vielleicht andere Komplexe einführen muss. Und deswegen braucht man halt wirklich Exposition in diesem Film. Man muss erstmal Hank Pym und seine Geschichte ein bisschen einführen. Man muss Scott Lang vorstellen. Die Problematik, die ihn umgibt, muss man vorstellen. Das Ganze könnte ein bisschen knackiger erzählt werden. Andererseits gibt es in dem Film dann manchmal so Szenen, die komplett willkürlich sind und weder Figuren noch Plot noch sonst irgendwas voranbringen. Und die hätte man sich sparen können. Da hätte man einfach ein besseres Auge aufs Editing haben müssen. Ansonsten ist es ein Heist-Film. Also in Marvel Cinematic Universe gibt es ja immer so verschiedene Genres. Das hatten wir auch schon in den anderen Podcasts erklärt. Captain America 2 ist so ein klassischer Spionage-Film aus den 70ern, so von der Stimmung her. Guardians of the Galaxy war so eine Space-Opera. Thor war Fantasy, beziehungsweise Fish Out of the Water. Captain America 1 war pulpiger Period Piece aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Avengers 1 könnte man als Kriegsfilm vielleicht so ein bisschen ansehen. Avengers 2 hatte so Horrorelemente. Ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, aber ich habe es fast gemacht. Aber auf jeden Fall ist es eine Origin-Story, aber es ist auch eine Heist-Story, deswegen wird das vermischt und es ist halt nicht die, es hat schon Parallelen zu einem Iron Man 1, zu Ang Lees Hulk oder zu einem Spider-Man, weil da wirklich auch erklärt wird, hier, Hank Pym findet das und das und wird dann zu Ant-Man. Und es ist halt anders als Guardians of the Galaxy, wo man sich das ein bisschen gespart hatte mit der Origin Story. Bei Guardians of the Galaxy wirst du direkt reingeworfen. Hier lernst du halt Scott Lang nochmal ein bisschen besser kennen und seine Familie und seine Bekannten, seine Ex-Gefängnisinsassenfreunde und so. Und ich finde, die Stärke des Films liegt auch in den Nebenfiguren teilweise. Also zum Beispiel ein Michael Peña, den ich schon erwähnt habe, der sehr unterhaltsam ist, aber immer so den Balanceakt macht zwischen einer unterhaltsamen Figur und einer Figur, die dir auf die Nerven gehen könnte. Aber für mich trifft man immer so die feine Balance zwischen nervig und...
Ja, ja, da hatten wir schon das Gespräch gehabt, dass da sich wahrscheinlich die Meinungen spalten werden, wie das Leute empfinden. Ist Michael Peñas Charakter zu nervig oder ist er genau richtig mit der Art und Weise, wie er spielt?
Evangeline Lilly als Hope Van Dyne ist eine Gewinnerin des Films von den Figuren her für mich, weil sie eine taffe Frau ist, wo man den Fokus fast auch ein bisschen mehr auf sie hätte rücken können, wenn man ein bisschen mutiger gewesen wäre.
Übrigens hat da auch die Darstellerin selbst ordentlich mitgearbeitet an der Figurenzeichnung für sie, habe ich noch gelesen, bei den Nachbearbeitungen des Skripts. Weil anscheinend in dem Skript von Edgar Wright und Joe Cornish war Hope Van Dyne noch gar nicht so ausgearbeitet, wie wir es jetzt gesehen haben.
Und man merkt halt auch, dass zu einem gewissen Zeitpunkt des Films sie ein bisschen nachrangiger wird. Da gibt es so eine Erklärung und dann ist sie auf einmal nicht mehr so auf, wie sie am Anfang ist. Und das ist ein bisschen schade und ich hoffe, das wird noch ausgearbeitet in weiteren Filmen. Einfach nur so als Andeutung mal. Ansonsten muss ich zustimmen, alles, was mit Schrumpfen zu tun hat und mit den Action-Szenen, ist fantastisch unterhaltsam. Aber es dauert halt wirklich so ein gefühltes Drittel, bis dann das Pacing so ein bisschen anzieht.
Aber da sind wir, glaube ich, einer Meinung, dass dieser Schrumpfeffekt wirklich so mit die große Stärke
ist. Ich denke auch, diese Spielereien mit Maßstab und Größe und was sie sich einfallen lassen, das ist wirklich sehr kreativ. Und ich finde das irgendwie witzig, dass man, wenn man sich den Film anguckt, der hat teilweise ein extrem episches Ausmaß, obwohl er nicht groß ist. Also versteht ihr, was ich meine? Ja. Das ist halt vielleicht so das Action-Set-Piece am Ende, was dann kommt irgendwann, da steht echt exemplarisch dafür, wie gewaltig so ein Kampf sein kann, obwohl er nicht wirklich groß ist. Also du könntest daneben stehen und also es ist nicht so weltzerstörerisch wie viele andere Showdowns in anderen Marvel-Filmen, aber dennoch hast du das Gefühl, hier ist irgendwas Großes, es steht gerade auf dem Spiel und hier geben sich zwei Charaktere auf die Backen, wo du denkst, boah, das ist gewaltig. Aber es ist nach wie vor nicht gewaltig. Das fand ich sehr positiv,
muss ich sagen. Ja, stimmt.
Man hat sowas ein bisschen auch in Thor 2 The Dark Kingdom bzw. Dark World versucht, wo man den Kampf nicht halt auf der Erde hat stattfinden lassen, beziehungsweise man hat halt die Nine Realms geöffnet, dass man die Dimension da benutzt hat. Ja. Und weil es in Avengers halt darum ging, da wurde ganz New York zerstört und das wollte man nicht wiederholen. Daraus wollte man lernen in Ant-Man und ich finde, es ist auch gelungen. Denke, und bei Batman vs. Superman nur als kleiner Einschub, wird es dann wahrscheinlich wieder auf die Zerstörung hinauslaufen.
Ich denke, das ist ja auch wichtig, man kann es ja nicht in jedem Film machen, weil Captain America 2 war ja auch schon wieder Zerstörung pur. Ja. Irgendwie, also das ist schon ganz gut, wenn man es hier so in miniaturisierte verlagern kann.
Genau, sozusagen. Richtig.
Ja. Aber jetzt zur Vorgeschichte, Felix, da wolltest du gerade mal ansetzen.
Ja, weil die ist ja schon ein bisschen komplizierter und komplexer. Ne? Edgar Wright war ja eigentlich angedacht als Regisseur für Ant-Man, zusammen mit Joe Cornish dann auch als Drehbuchautor.
Ja.
Ist ja alles nicht so geklappt mit Marvel. Und es gab, können wir glaube ich so sagen, kreative Differenzen.
Ja.
Edgar Wright wurde gegangen, wenn man das mal so sagen kann. Joss Whedon hat sich mit ihm solidarisiert, mit diesem wunderbaren Cornetto-Bild, falls sich einige von euch daran erinnern können. Und ich finde das irgendwie ganz interessant, weil ich habe letztens einen Artikel gelesen über die Regisseurin von Selma, Ava DuVernay, die ja Black Panther machen sollte.
Mhm. Aber also sie hat sich zumindest mit Marvel mal unterhalten.
Genau, richtig. Darüber. Und die hat dann auch gesagt, das macht sie nicht, weil sie halt eingeschränkt wird in ihrer Kreativität, weil Marvel doch so einen großen Plan immer verfolgt mit jeder Figur, die halt einen Film bekommt. Und das scheint auch bei Edgar Wright das Problem dann gewesen zu sein, dass er sagte, ja, ich habe eine einzigartige Vision für diese Figur. Und Joss Whedon meinte auch, das wäre das beste Skript, das er jemals gelesen hätte für einen Marvel-Film. Gut, das ist jetzt auch Hörensagen, ganz klar. Okay. Aber es ist dann irgendwie doch erstaunlich, dass halt Marvel dann sagt, nein, dann wir bleiben lieber bei unserer relativ mainstreamigen Art und bleiben bei unserem Megaplan, anstelle doch vielleicht mal Filmemachern dann Freiheit zu geben, um ihr Universum ein bisschen vielleicht, abwechslungsreicher zu gestalten.
Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits finde ich es natürlich schade, wenn jemand wie Edgar Wright in seiner kreativen Vision irgendwie beschnitten wird. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich irgendwie Marvel auch verstehen. Ja. Ich meine, sie haben einen Plan, der geht da jetzt mittlerweile wie 2020 oder wahrscheinlich dann noch darüber hinaus später. Und die Filme müssen ja irgendwie zusammenpassen. Und ich habe mich hier bei Ant-Man aber auch gefragt, weil er so einen anderen Ton hat, inwieweit das noch der Wright-Ton ist.
Also ich habe mich dann nur ein bisschen belesen, bei vielen Dingen, wo man glauben würde, es ist von Edgar Wright, weil man halt seine Filme kennt, sind sie tatsächlich nicht von Edgar Wright, sondern aus der Nachbearbeitung von den Drehbuchautoren Adam McKay und auch Paul Rudd, der auch mitgeschrieben hat am Drehbuch, dann mit der Nachbearbeitung, haben die das sich eigentlich einfallen lassen.
Es gibt eine Szene, da bin ich 100% sicher, dass sie von Edgar Wright stammt, weil es eine modifizierte Comic-Con-Footage ist. Da läuft Ant-Man so auf so eine Pistole entlang und die Szene hat ihren Weg in den Film gefunden. Aber was ich dazu sagen wollte, ist, Edgar Wright war seit 2006 mit dem Projekt in Verbindung. Er hatte immer wieder andere Projekte gemacht, so World's End und Scott Pilgrim kamen dazwischen und so. Und ewig kann Marvel natürlich nicht auf ihn warten. Ich finde es wirklich schade, dass Edgar Wright es nicht gemacht hätte. Ich hätte sehr gutes Geld bezahlt, Edgar Wrights Version zu sehen. Kevin Feige hat halt auch den Plan. Ne? Er hat Aktionäre hinter sich zu stehen. Da sind ökonomische Interessen, die gewahrt werden müssen und so. Und natürlich hat man auf jeden Fall wie so ein Showrunner im TV-Bereich, glaube ich, eine Vision, die man aufs Celluloid bringen möchte und ins TV bringen möchte, weil es ist ja auch verzahnt mit den TV-Serien. Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, ein bisschen auch mit Daredevil und Defenders und hast du nicht gesehen, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist. Aber gleichzeitig ist es wirklich schade, weil man ja auch von einem Joss Whedon jetzt nach Avengers gehört hat, dass Avengers 2 irgendwie die härteste Zeit seines Lebens war und er da massive Studioeingriffe hatte, das, was nicht immer rund lief. Er musste um gewisse Szenen kämpfen. Zum Beispiel musste er diese Hawkeye-Farm-Szene wollte er unbedingt behalten und dann ging halt diese Tor-Sequenz flöten. Also da gab es schon so ein paar kleine Kämpfe. Andererseits, ich habe jetzt von James Gunn nicht unbedingt gehört, dass er beschnitten wurde oder so.
Oder die Rousseau-Brüder.
Also es gibt halt, es ist ein bisschen schade, dass es so Einmischungen gibt und dass die Handschrift eines Regisseurs nicht da drin ist. Aber
Ich glaube,
es lässt sich nicht vermeiden, dass es manchmal so da ist.
Ich glaube, dass wir alle drei das absolut nachvollziehen können, wenn Marvel halt sagt, wir müssen das so machen, weil wir haben natürlich auch unsere Finanzen im Blick oder das Funktionieren unserer Firma einfach als Produktionsfirma.
Ja, und dann, das ist jetzt so diese wirtschaftliche Ebene, aber jetzt so rein von dieser künstlerischen Ebene finde ich zum Beispiel, dass so ein Guardians of the Galaxy, den ich jetzt zum Beispiel gar nicht so toll finde, aber der hat jetzt einen vollkommen anderen Ton, finde ich, als ein Captain America 2 und das hat ja auch beides Marvel gestartet, wie wir auch gerade schon gesagt haben. Da gab es keinen Stress mit den Regisseuren, zumindest wüsste man es nicht. Captain America finde ich super, der hat einen ernsteren Ton. Guardians of the Galaxy ist viel quatschiger, hat aber auch unheimlich viele Fans, sicherlich auch zu Recht und funktioniert ja auch beides. Ja,
also. Da hast du recht, Robert. Und was ich jetzt noch dazu sagen würde, ganz gerne ist, weil das liest man sehr oft jetzt zu Ant-Man, dass viele Leute sich vorstellen, wie wäre es denn gewesen, wenn Edgar Wright diesen Film gemacht hätte. Und ich fände es jetzt einfach auch nur, vielleicht aus Respekt gegenüber Peyton Reed, langsam gut, wenn wir ein bisschen davon wegkommen, weil der hat im Endeffekt für meinen Geschmack einen guten Film gemacht und hat viel nachbearbeitet mit Adam McKay und Paul Rudd. Und klar, was wäre, wenn, kann man sich immer stellen. Aber jetzt haben wir den Film und mit dem bin ich, wie ich habe schon gesagt, sehr zufrieden. Und da muss man auch, glaube ich, nochmal Peyton Reed, der halt als Feuerwehrmann reinkam, auch gewissen Tribut zollen, dass er halt das noch so gestalten konnte. Also ist zumindest meine Meinung.
Ja, absolut. Und auch wenn ich mich wohl ein bisschen negativ angehört habe, ich finde den trotzdem noch besser als so zahlreiche andere Marvel-Verfilmungen, die ich persönlich dann halt wieder nicht so mag. Also der ist schon gut.
Mir sind noch ein paar andere Fälle eingefallen, wo Marvel sich eingemischt hat bzw. verkracht hatte. Vielleicht nur mal ganz kurz. Thor 2, da sollte ja auch die Regisseurin von Monster die Regie übernehmen. Jon Favreau hat Iron Man 3 zum Beispiel nicht gemacht. Vielleicht ist da auch ein bisschen was vorgefallen, obwohl er dann mitgespielt hat. Also ist es nicht immer alles eitel Sonnenschein im Marvel-Universum. Vielleicht ist es auch mal gut, dass wir das ansprechen, weil wir sonst die Super-Marvel-Fanboys sind. Vor allem ich bin der Super-Marvel-Fanboy. Also jetzt nur mal so diese kritische Viertelstunde oder so, die wir hier im Podcast hatten. Nicht, dass ihr denkt, wir finden immer alles geil, was Marvel macht oder so. Es ist auch Kritik auf jeden Fall da und gestattet, finde ich, und überhaupt angebracht, dass man die auch mal nennt. Aber wie Felix schon sagt, Peyton Reed ist der Feuerwehrmann tatsächlich in dem Fall und er hat einen guten Job gemacht, vielleicht keinen perfekten Job, aber er hat schon was ziemlich Gutes rausgeholt aus dieser ganzen Sache.
Denke ich auch.
Ja.
Gut. So, gut. Wo wollen wir weitermachen, Adam?
Was ihr schon angesprochen hattet, ist, dass der Film für Neueinsteiger geeignet ist. Und das finde ich ziemlich positiv, weil es ist so ein halber Spoiler vielleicht, aber sagen wir es einfach mal, würde ich sagen, es geht nicht um irgendwelche Infinity Gems diesmal, was ja sonst oft so der Fall ist. Und deswegen kann man, wenn man die anderen Filme nicht gesehen hat und irgendwie nur Bock auf schrumpfende Helden hat, kann man Ant-Man eigentlich bedenkenlos gucken, würde ich sagen.
Genau, und diese krassen Querverbindungen, die ich schon angesprochen hatte, die wir jetzt in jedem Marvel-Film sehen schon. Oh, da war schon mal der Infinity-Stein und da war mal die Figur. Die gibt es hier noch nicht so wirklich. Ne? Es gibt ganz klar eine Szene, das war auch übrigens eine der Szenen, da werden wir nachher im Spoilerbereich mal drüber sprechen. Ja. Ihr wisst, glaube ich, welche Szene ich meine. Es gibt eine Szene, die war ganz eindeutig auch eine Anweisung von Marvel, dass man sowas gerne haben will, um diese Verbindung schon mal zu haben zu diesem großen Universum. das merkt man in der Szene, glaube ich, auch ein bisschen an. Dass man schon sich denkt, okay, die haben sie jetzt nicht ohne gewissen Grund reingepackt.
Mhm. Aber ich hätte sie vermisst, wenn sie nicht. Okay, ich hätte sie nicht vermisst, denn ich wüsste ja nicht, dass es sie war. Aber ich fand sie schon irgendwie auch wichtig.
Ja, genau, richtig. So, ja, aber ich hatte schon den Eindruck, guck an, sie machen das jetzt, weil sie haben wieder das größere Bild im Blick, was vollkommen legitim ist. Aber ich hatte es auch schon erwähnt, ich mochte es halt auch wirklich ganz gerne, dass halt vieles halt überhaupt keine Rolle spielt, was bis jetzt in dem Marvel-Film etabliert wurde. Es ist halt ein Kleinkrimineller, der eigentlich ein Versagertyp ist, hat seine Frau verloren und kämpft so ein bisschen um das Sorgerecht. Also nicht, dass die nicht gestorben ist, sondern haben sich geschieden. Kämpft jetzt so ein bisschen um seine Tochter noch, die er hat. Hat ein bisschen Probleme mit dem neuen Mann seiner Frau. Und dann gibt sich ihm für ihn halt eine Möglichkeit, sein Leben zu ändern. Das ist alles so ein bisschen trop und klischeehaft, ganz klar, das kennt man.
Total.
Ja, das hatte Adam ja auch schon gesagt, diese Exposition, die ist total geläufig und da kommt auch vielleicht dann der Schlips ein bisschen ins Rad, dass man sich so denkt, boah, ein bisschen öde ist es gerade schon, wann geht's denn mal los, ne? Weil das kennt man alles. Aber wenn das einmal für mich, also als es dann für mich einmal etabliert war, bin ich doch sehr warm mit der Figur geworden, was eventuell auch sehr an Paul Rudd lag, über den wir gleich nochmal sprechen können, aber auch an dem, was sie dann damit gemacht haben. Es ist nicht wirklich extrem anspruchsvoll, diese Charakterzeichnung, aber sie führen es halt gut aus. Ich finde die Ausführung, für mich hat sie gut funktioniert.
Also genau das ist halt der Punkt, wo es bei mir halt nicht so gut funktioniert hat, weil ich meine, es sind halt alles so eine Stereotypen und das ist ja auch völlig okay, Stereotypen können funktionieren, die können sympathisch sein, aber Leute, dann nervt mich nicht eine halbe Stunde mit Erklärungen über diese Stereotypen, denn ich kenne sie bereits aus 20.000 anderen
Filmen. Absolut nachvollziehbar.
Und das ist einfach nur die Länge, es ist nicht, dass es Stereotypen sind, ich erwarte jetzt hier keinen intellektuell ansprechenden Film, aber dann haltet euch doch wenigstens kurz, denn ich hab Paul Rudd und seine Figur, beziehungsweise Scott Lang und seine Figur, habe ich schon nach 5 Minuten irgendwie verstanden und da braucht man nämlich noch nicht noch 10 Minuten reinzuhängen. So.
Ja, genau. Da sind wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge.
Ich finde die Komponente interessant, dass es wirklich mein Vater ist. Also bisher hatten wir so Single-Typen oder so Draufgänger, Playboys, Tony Stark, Captain America, der hat halt ein bisschen mit Peggy Carter geflirtet. Aber hier haben wir tatsächlich meinen Vater, für den Hawkeye, ja gut. Das wissen wir erst seit Avengers 2, Spoiler. Okay. Aber hier haben wir halt wirklich mal jemanden mit etwas greifbaren Problemen sogar noch, würde ich sagen. Ein bisschen die Peter Parker-Problematik, so ein bisschen so ein Loser. Auch natürlich mal eine kriminelle Komponente mit dabei. Das finde ich schon durchaus einen interessanten Ansatz. Ich frage mich nur als Comic-Kenner ein bisschen, warum hat man Scott Lang genommen und warum hat man nicht Hank Pym genommen? Da habe ich auch so meine Vermutungen, die können wir vielleicht später auch nochmal besprechen im Spoiler-Teil oder so. Beziehungsweise man hat ja Hank Pym genommen, aber eben nicht als zentralen Fokus.
Ja.
Und ich frage mich halt auch so ein bisschen, was frage ich mich denn da eigentlich? Warum man eine gewisse andere Figur sich so sehr aufgespart hat und warum man so ein bisschen um sie herum redet. Dazu auch nochmal mehr im Spoiler-Teil.
Okay. dann lass mich doch ganz kurz die Frage stellen, wie euch Paul Rudd gefallen hat als neuer Held in der Marvel-Galerie, wenn jetzt Scott Lang bzw. Ant-Man spielt. Er ist ja schon, also ich persönlich mag Paul Rudd sehr gerne, ich finde ihn sehr witzig, eigentlich überall, wo er mitspielt. Ich kann euch auch allen nur, die da draußen den Film noch nicht gesehen haben, Prince Avalanche noch mal ans Herz legen.
Was ist das?
Ein kleiner unbekannter Film
mit ihm.
Wo er zusammen mit, Emil Hirsch, glaube ich, spielt er einen Straßenarbeiter, der irgendwo in der Pampa, in irgendeinem Waldgebiet, Straßenmarkierungen anstreicht und sowas. Ist ein ganz toller kleiner Film, sieht wunderschön aus, kennen ganz wenige, die von einer, glaube ich, 2-3 Jahren im Kino. Aber generell mag ich ihn eigentlich ganz gerne. Ich weiß nicht, wie hat er euch gefallen hier in dem
Film? Ich mag I Love You Man mit ihm und Jason Segel zum Beispiel oder dann hat er noch einen Film gemacht mit Sean William Scott, den fand ich auch ganz witzig.
Vorbilder, Role Models.
Mir hat er gut gefallen, er ist sympathisch. Ich weiß jetzt nicht, ob er so der typische Marvel-Actionheld ist, weil er eben nicht so wie aus Stein gemeißelt aussieht, wie so ein Chris Pratt.
Er kriegt eine Szene, wo er mal oberkörperfrei ganz kurz sich präsentieren darf.
Aber die Chris-Trifactor, Chris Pratt, Chris Evans und Chris Hemsworth, er sieht halt nicht ganz so aus wie die, das finde ich aber auch mal positiv. Er ist mir sympathisch, er ist witzig auf jeden Fall und das braucht man im Marvel-Universum. Er ist jetzt nicht Sad Batman, Ben Affleck, der irgendwie immer böse dreinblickt oder so, oder Christian Bale, der nie in Christopher Nolans Batman gelacht hat. Ich habe halt leider nicht so viele andere DC-Verfilmungen, wo ich das als Parallele ziehen kann, aber er hat auch zum Beispiel besser gespielt als in Ryan Reynolds, ganz klar in Green Lantern oder so, um noch so einen DC-Jab zu landen. Ja, Ansonsten, vielleicht du, Robert, ein bisschen
was? Ja, aber ich finde, das hört sich jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen leidenschaftslos an, aber ich bin da jetzt weder so irgendwie total geflasht gewesen von Paul Rudd, aber ich fand ihn halt auch sympathisch und in Ordnung, aber er hat jetzt nicht irgendwie den super bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, muss ich sagen. Und es liegt nicht daran, dass er kein typischer Held ist. Ich finde es ja eigentlich gut, dass er kein typischer Held ist, dass er jetzt nicht so ein muskelbepackter, keine Ahnung, Tortyp ist, ist schon in Ordnung so, aber er liegt so ein bisschen manchmal an mir vorbei, muss ich sagen.
Okay, ja.
Es ist halt nicht so ganz das perfekte Casting wie ein Robert Downey Jr. für Tony Stark.
Ja, ja, richtig, ja.
Meinst du, dass es vielleicht noch ein bisschen einen geekigeren Ant-Man gebraucht hätte mit deinem Comic-Wissen? Oder ist der schon, also ich meine, dieser Typ, den halt Paul Rudd spielt, das ist ja schon so, ist zwar ein Loser-Typ, aber es, wie er auftritt, ist ja doch schon sehr selbstbewusst schon und dieses klassische, dieser ein bisschen so ein Swag, so ein bisschen mal wieder so ein charmanter Witz zwischendurch und so und im Endeffekt hast du gar keine andere Wahl, als ihn sympathisch zu finden. Außer du hast ein riesen Paul-Rudd-Problem.
Ja, ich habe kein riesen Paul-Rudd-Problem. Das hört sich jetzt wahrscheinlich schon wieder total krass an, aber ich fand ihn manchmal so ein bisschen lustlos. In so einigen Szenen. So gerade wenn es noch ums Emotionale ging, hat mir manchmal so ein bisschen diese Griffigkeit gefehlt. Also ich habe dann auch keine Empathie ihm gegenüber empfunden als Zuschauer.
Und das vielleicht waren manchmal ein bisschen zu, wie man es im Englischen sagt, smarky, smarmy, sodass er so ein bisschen so ein Grinsen drauf hatte und man ihn nicht so ernst nehmen konnte.
Ist ja vielleicht bei ihm generell so ein kleines Problem, weil er ja eher aus der Comedy kommt und nicht so so ein großer Dramadarsteller ist. Ja. Und hier wird halt ab und zu von ihm verlangt, dass er halt mal etwas bedrüppelt reinblickt, wenn er halt nicht mit seiner Tochter Zeit verbringen kann.
Oder? Aber ein weiterer Kontrast ist ja auch, dass Hank Pym wieder so ein Genie-Dude ist, wie es auch schon Bruce Banner waren, wie es auch schon Howard Stark waren und Tony Stark. Und er ist jetzt wieder so ein Normalo. Und wir haben jetzt auch den kleinen Trend bei den neuen Avengers, dass die neuen guten Normalos sind, wie Scarlet Witch und Quicksilver gezeigt haben. Und er ist halt gut, auch
normal, wenn es um ihre Berufsbezeichnung
im Sinne von Intelligenz und sowas auch. Ja. Also ich meine, er hat natürlich so seine Skills, was so Einbruch angeht und so, aber er ist jetzt kein Super-Genie und Billionär, der irgendwie alles kann.
Das stimmt wohl, ja.
Ja, das ist richtig.
Aber mir fällt jetzt auch spontan niemand ein, den ich irgendwie für diesen Scott Lang-Charakter lieber gesehen hätte, glaube ich. Ich finde, er ist schon ganz gut gewählt auf jeden Fall.
Das ist nämlich auch gerade so ruhig. Ich denke nämlich die ganze Zeit, wenn ich so lieber gesehen hätte, aber ich muss auch sagen, es ist schon
Mel Gibson, ganz klar.
Nein.
Aber er ist halt nicht so markant. Ich glaube, das ist so das Wort, was die ganze Zeit. Er ist halt für mich nicht so markant wie andere. Also für mich ist Robert Downey Jr. mittlerweile Iron Man. Gut, nach 5 Filmen oder so ist das irgendwie auch klar. Aber das war auch nach dem ersten. Aber für mich wirklich dann schon so diese Figur.
Ist das Problem, dass er nicht ganz so der Leading Man ist, den man erwartet oder so?
Ich weiß es nicht.
Das kann sein, dass er eher wirklich mehr durch Nebenrollen mal geglänzt hat oder so. Oder kleinere Auftritte.
Aber selbst Guardians of the Galaxy, wo ich meinte, dass ich den zum Beispiel nicht so mochte, da fand ich auch wirklich alle Charaktere, die da ja auch das erste Mal eingeführt wurden und teilweise auch gar nicht so viel Screentime hatten, die waren dann für mich auch wirklich der Charakter, die Schauspieler. Mhm. Und hier war es für mich so ein bisschen...
Ich weiß, was du meinst, Robert. Doch, ja. Ich kann das nachvollziehen.
Will Ferrell als Scott Lang. Nein.
Nein, das escalated quickly.
Was mir noch wichtig, wie fandet ihr Michael Douglas als Hank Pym? Weil das ist ja oft so passiert, dass so eine alternde
Großmeister von Close.
So, genau, Redford ist für mich so das Tommy positive Jones. Beispiel schlechthin bei Captain America 2, wo wirklich so ein alternder super Schauspieler irgendwie nochmal in so eine Rolle gepackt wird. Aber der ist dann halt auch nicht so präsent gewesen, Redford zu der Zeit. Und ich fand ihn total überzeugend. Wie fandet ihr Michael Douglas?
Ich finde, Michael Douglas ist ja auch nicht so präsent unbedingt. Also ich meine, ich habe auch in meiner Review geschrieben, dass er zu wenig gefordert wird vom Drehbuch her. Also ich meine, er ist da, er erklärt
Sachen. Das schüttelt er schon ziemlich easy aus dem Ärmel.
Eben, er muss irgendwie keine große schauspielerische Leistung bringen. Er ist manchmal so ein bisschen witzig und so, ein bisschen überdurchschnittlich gut drauf und alles, aber irgendwie so die herausstechende Rolle wie, jetzt weiß ich nicht, wer fällt mir denn ein? Michael Caine, so wenig er zu tun hatte in der Dark Knight Trilogy, aber er ist herausgestochen mit seiner Nebenrolle.
Mit ihm wird auch Alfred nach wie vor verbunden, glaube ich, wenn du die Leute fragst.
Genau, und ich fand eben auch Redford, bei denen hatte ich zumindest den Eindruck, der hat richtig Bock auf diese kleine Rolle. Auch wenn ich so Screentime hatte, ich habe mich immer gefreut, wenn ich ihn gesehen habe.
Ich habe vielleicht nur 5 Minuten Screentime, aber wenn, dann ohne ich.
Und er hatte so Gravitas dabei, auf jeden Fall, der Redford. Also, und hier bei Michael Douglas, er macht halt so seinen Job und er ist irgendwie cool. Das ist schön, dass man ihn mal in so einem Film sieht, aber so ganz herausstechend ist halt.
Ja, ich glaube, wir können alle sagen, dass halt Evangeline Lilly, Michael Douglas, Paul Rudd, die funktionieren alle gut, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendeiner wahnsinnig heraussticht mit seiner Performance oder so. Ne? Also die funktionieren schon als Dreiergespann Nachbarn ordentlich. Wenn ich da zum Beispiel auch an die auch sehr klischeehafte Trainingsmontage denke, aber ja, wir haben die Origin-Story, ja, wie Scott Lang zum ersten Mal diesen Ant-Man-Anzug kennenlernt, wo ich auch sagen muss, ich freue mich immer, wenn ich dann so, da habe ich so eine kindliche Begeisterung, wenn ich zum Beispiel einen Superhelden sehe oder eine Person sehe, die zum ersten Mal neue Fähigkeiten oder so bekommt.
Ganz grandios in Spider-Man von
Sam Raimi. Und dann, genau, dann merkst du halt, oh, sie entdeckt gerade, was sie kann, die Figur. Und du bist dabei. Hm. Und das war hier bei Ant-Man, hat das sehr gut für mich funktioniert, als ich gesehen habe, okay, Scott Lang sieht die zum ersten Mal, wie sie schrumpfen kann. Und dann gibt es diese Ameisen und die süßen kleinen Ameisen. Dann gibt es Anthony.
Anthony, ja, best dude, Hashtag. Ja,
eine fliegende Ameise. Und das fand ich zum Beispiel sehr schön.
Aber er gewöhnt sich auch für meinen Geschmack relativ schnell an dieses eigentlich total verrückte Erlebnis.
Wäre doof, wenn das nicht machen würde.
Ja, klar, aber mir geht
jedes Mal staunt er wieder, oh, ich bin klein.
Ich bin ja irgendwie offensichtlich so gerade so ein bisschen der Buhmann. So.
Das ist voll aber
so,
okay,
ich fand, ich fand an sich dieses erste Mal schrumpfen und das Erleben eigentlich total geil, aber mich hat so ein bisschen seine Reaktion, das meinte ich vorhin noch mit teilnahmslos. Ich hätte mir so ein bisschen von ihm mehr Überraschung, mehr so. Erschütterung, ja, mehr so what the fuck, was geht hier eigentlich vor sich erwartet, und ich meine, er wird halt klein, ist erstaunt, rum, wird wieder groß und dann war es das aber auch schon. Mhm.
Ja? Wobei, wo er sich zum ersten Mal schrumpft in dieser Apartment-Szene, da fliegt er ja auch durch verschiedene Szenerien und ist komplett überfordert, bloß wir kriegen nicht so viel mit, weil wir halt viel, glaube ich, nur ihn aus der Distanz sehen, wie er halt rumgewirbelt wird oder so. Und dann hast du immer nur die Augen von ihm in diesem Anzug, die halt ein bisschen entsetzt schauen, und wenn er halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, ohne den Anzug, aber ohne Anzug geht das Schrumpfen nicht. Ja. Da könnte er noch mehr mit seiner Gestik und Mimik vielleicht machen, dass man mehr sieht, ja.
Ja, wer weiß. Man hätte natürlich auch danach noch eine Szene einbauen können.
Das ist einfach so, ja, komplett am Rad dreht, was so gerade passiert.
Ich finde diesen Effekt noch krasser, als wenn ich einfach nur einen Anzug habe, der mich einfach stärker macht.
Ja,
ich meine, ich finde, für dieser Bruch zu deiner gewohnten Realität ist viel größer, und da hätte ich jetzt erwartet, dass der Person, der sowas passiert, irgendwie erstmal völlig aus dem Häuschen ist.
Ja.
Also da ist der Enthusiasmus bei Spider-Man auf jeden Fall größer, bei seiner Origin-Szene oder so, oder bei Baymax zum Beispiel ist ein positives Beispiel, wo die Figur auf jeden Fall auch sehr enthusiastisch ist, wo sie merkt, was sie alles so kann mit ihrem Roboter und so. Aber ich meine, es muss ja nicht jeder Film immer so gleich ablaufen. Nein. Ne?
Das stimmt schon. Hm.
Also wir sind alle relativ positiv gestimmt, bis auf Robert, der so mittelmäßig ist, würde ich sagen. Aber ich versuche nämlich gerade zum Spoiler-Teil überzuleiten.
Auch eine Tendenz zu positiv, aber.
Ja, wenn ich so eine Einordnung machen würde, dann würde ich den irgendwo...
Die klassische Einordnung am Ende eines Marvel-Films.
Ja, dann würde ich den irgendwo bei Captain America The First Avenger einordnen tatsächlich. Und ich finde, der Film hat sehr viel gemein mit Captain America The First Avenger, weil ich den beim ersten Mal anschauen noch gar nicht so grandios fand und erst beim zweiten Mal schauen noch so Sachen entdeckt habe. Hier bei Ant-Man wird es genauso sein, dass man da nochmal coole kleine Details entdeckt. Vor allem in so einer Szene am Ende sollte man vielleicht nochmal auf so die Umgebung achten und so. Einfach so als Tipp. Und ich glaube, der könnte auch nochmal wachsen mit mehrfachem Anschauen.
Das sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass er gerade eine zweite Sichtung nochmal Gold wert sein könnte. Ich habe den generell schon sehr positiv wahrgenommen. Bei der ersten Sichtung, als wir aus dem Kino raus sind, ich war sehr angetan und ich bin auch nach wie vor sehr überzeugt von dem Film. Ich habe ihn sehr hoch eingeordnet, muss ich ehrlich zugeben. Fast so wie Iron Man 1, würde ich fast sagen, für mich. Den ich auch sehr gut fand. Ich meine jetzt an sowas wie Guardians oder Avengers 1, für meinen Geschmack kommt er, oder auch Captain America 2. Da ist er nicht ganz dran, aber ich finde ihn zum Beispiel besser als Iron Man 2 sowieso. Mhm. Besser als Captain America 1 und sowas. Also Ant-Man hat mir sehr gut gefallen. Also ich hatte eine Menge Spaß. Die Schwächen haben wir angesprochen, die sehe ich auch. Und die haben auch mich ein bisschen gestört. Aber insgesamt war das für mich ein guter Blockbuster-Film. Und ich glaube, dass gerade auch ein jüngeres Publikum, an die müssen wir auch mal ein bisschen denken, die könnten da richtig, richtig viel Spaß mit dem Ding haben, glaube ich einfach. Weil er ist auch nicht zu düster oder so, glaube ich. Mhm. Es ist halt ein sehr unterhaltsamer Film.
Also wenn ich ihn jetzt so einbetten müsste, also an meine absoluten Marvel-Favoriten, den ersten Avengers und Captain America 2, kommt er nicht ran. Aber ansonsten würde ich ihn, glaube ich, so im Bereich vielleicht Thor 1, so auch Captain America 1 so setzen. Es sind halt für mich so diese wirklich guten Filme, aber nicht die Spitzenposition. Ich fand ihn aber auch definitiv besser als Iron Man 2 oder auch Iron Man 3, den ich überhaupt nicht mag.
Hey.
Gut, Robert. Also,
genau. So in der, er wird so sich gefisst haben, die Iron Man 3-Hater. Ja, also ich meine, Incredible Hulk und Iron Man 2 sind so ganz unten im Marvel Studios Pantheon, aber ich würde ihn halt wirklich so eher im Mittelfeld, in meinem persönlichen Mittelfeld einordnen. Wie ihr schon richtig sagt, Avengers, Guardians, obwohl Guardians ist bei mir auch noch ein bisschen unter Avengers, aber die beiden Avengers-Filme für mich, Iron Man 1, Captain America 2, das sind so wirklich diese Top 5 Filme.
Darf ich noch was Provokantes sagen?
Ja.
Besser gefallen als Avengers 2.
Okay,
guter mir Punkt, nicht. Den habe ich jetzt gar nicht erwähnt.
Muss ich einfach auch so.
Also, ich habe Avengers 2 neulich nämlich nochmal im Flieger gesehen und da ist mir aufgefallen, wie gut der mir gefällt. Deswegen hatte ich nochmal den direkteren Vergleich.
Ich hatte letztens nochmal überlegt und habe mein emotionales Befinden verglichen nach beiden Filmen und da war bei Advent einfach irgendwie mehr Enthusiasmus da.
Das kann man, glaube ich, durchaus sagen, aber so.
Vielleicht, muss man mal sehen, vielleicht eine zweite Sichtung von beiden nochmal.
Ja, okay, richtig, kann man ist auch manchmal stimmungsabhängig. Also ich fand Avengers 2 auch immer noch besser, aber ich fand ihn besser als Guardians, aber wie gesagt, ich
mag aber ihn auch nicht so. Der beste Marvel-Film bleibt Baymax.
Ich muss ganz klar sagen, ich meine, er hat ja auch eine andere Ausrichtung. Das heißt, man findet ihn vielleicht aus anderen Gründen gut. Wenn ich jetzt Iron Man 3 sehe, dann will ich sehen, wie sie die Geschichte fortführen. Da lege ich den Fokus drauf. Genau. Und hier ist es halt was Frisches, Neues. Also ich finde den, glaube ich, schon aus einem anderen Grund gut, als ich jetzt einen dritten Nachfolger
von der Das stimmt. Und man muss natürlich erstmal die Figur einführen und alles, das haben wir ja schon gesagt. Das ist ja auch nochmal eine andere Aufgabe für die Filmemacher. Dann würde ich sagen, guckt ihn euch an, wenn ihr Lust habt, auf einen kleinen schrumpfenden Helden, der mit Ameisen reitet und überhaupt so coole Sachen macht mit Thomas, der kleinen Lokomotive.
Geht für den kleinsten Superhelden der Welt ins größte Kino, was ihr finden könnt.
Und man muss dazu sagen, diese Idee wird viel zu selten, diese Grundidee von diesen Schrumpfgeschichten wird viel zu selten umgesetzt. Es gab ja in den 80ern diesen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
Den habe ich neulich wieder gesehen. Super. Tolle Effekte nach wie vor.
Und ich meine, es werden so viele Sachen wieder aufgekocht. Man hat den Eindruck, es gibt so viel vom Gleichen und es wird so selten gemacht eigentlich, wenn man sich so die Filme der letzten 20 Jahre anguckt. Oder ich habe halt viele nicht gesehen. Aber ich glaube, es ist wirklich relativ selten. In dieser Größenordnung vor allem mit diesem Production Value.
Ja. Und damit leiten wir rüber zum kleinen Spoiler-Teil, den wir jetzt noch anschließen.
Ein kleines von Robert.
Schrumpf! Zack. So, also schrumpft eure Ohren, wenn ihr jetzt nicht zuhören wollt, denn jetzt beginnt der Spoiler-Teil. Ab Minute 35 ungefähr.
Darf ich gleich auf die Szene eingehen, die ich vorhin angesprochen hatte?
Ja, bitte.
Wo ich mir ziemlich sicher bin, dass die halt nicht von Edgar Wright stammt, sondern dass die noch eingearbeitet wurde, nachträglich auf Hinweis von Marvel. Und zwar geht es um eine Szene, in der Scott Lang in seinem Ant-Man-Anzug in eine Einrichtung von S.H.I.E.L.D. geschickt wird, vom neuen S.H.I.E.L.D. Oder ist es, von Stark, glaube ich, Stark Industries oder sowas? Was waren das?
Es ist schon Nick Fury's S.H.I.E.L.D.
Irgendwie sowas. Und um da etwas zu stibitzen, was sie später gebrauchen können für den großen Angriff auf Yellowjacket, auf Darren Cross. Und da trifft er auf einen sehr besonderen Türwächter.
Auf wen?
Oder eine besondere Sicherheitskraft. Und zwar Anthony Mackie in seiner Rolle als
Falcon. Best Dude.
Wie war sein Name nochmal richtig, Adam?
Anthony
Mackie? Sam Wilson.
Ach so.
A.k.a. Falcon, Charakter. Genau.
Okay. Und, anders als in Avengers 2 trägt er hier auch mal seinen Anzug.
Richtig. Und ich habe Adam im Moment so einen kleinen Schubs gegeben in die Seite mit dem Ellbogen. Hey, Falcon, wir sind beide große Falcon-Fans und mögen Anthony Mackie in der Rolle sehr, glaube ich. Weiß nicht, wie es dir da geht, Robert?
Ich mag ihn irgendwie schon, aber ich hatte auch schon den Eindruck, dass sie so jetzt so einen B-Avenger nehmen, um da noch ein bisschen was reinzupacken.
Aber ich finde, Falcon hat coole Fähigkeiten mit dem Anzug, den er hat, oder diese Flügel. Und es ist halt einfach nur ein fliegender Typ mit Maschinengewehr. Also es ist irgendwie, keine Ahnung, mir gefällt das immer ganz gut, wenn er auch coole Action-Szenen hat und er kriegt hier eine coole Action-Szene, denn er kämpft dann gegen Ant-Man. Ja. Und dann sieht man zum ersten Mal eigentlich, wie so Scott Lang vielleicht die Fähigkeiten seines Anzugs auch im Einsatz so richtig benutzen kann, dass er halt sich im richtigen Moment schrumpft, um halt in die Maschine reinzugehen.
Obwohl es natürlich auch noch so ein bisschen unbeholfen ist.
Und ist doch unbeholfen. So. Falcon kann sich ganz gut zur Wehr setzen, wird dann aber besiegt und hofft dann, dass niemand irgendwie Cap davon erzählt, weil diese Schmach kann er nicht ertragen.
Ja.
Und da hatte ich schon den Eindruck, okay, das war eine coole kleine Szene, aber ganz klar, gerade auch mit Blick dann auf die Endcredit-Szene, über die wir gleich noch sprechen werden bestimmt, oder eine der beiden Endcredit-Szenen. Ja. Hier ist die Verbindung da, dass Scott Lang auf jeden Fall in nächster Zeit oder wahrscheinlich dann in Civil War
ist schon
bestätigt für Paul Rudd, dass er da eine Rolle spielen wird und mit den anderen Avengers zusammengeführt wird.
Aber die Szene fand ich auf jeden Fall auch cool und ich mag ja auch Falcon selber wirklich sehr und vor allem auch den Darsteller oder Falcon. Ich finde auch trotzdem, dass die Szene so ein bisschen rangeklatscht, hört sich jetzt schon wieder viel zu krass an, aber dass sie so ein bisschen wie im Nachhinein reingearbeitet wirkt. Man hätte es vielleicht mal anders können, wenn man den Zuschauer vielleicht auf die Szene ein bisschen vorbereitet hätte auch, dass es überhaupt so eine Verbindung zu den Avengers gibt, also weil ich einfach ein bisschen öfter erwähnen, ein bisschen was zeigen, aber sie ist so plötzlich da und dann ist sie auch wieder weg.
Wobei dabei. Ich erinnere mich gerade an eine Szene, und zwar wird da, glaube ich, gerade Scott Lang gebrieft von Hank Pym, was sie machen müssen. Und dann sagt er, first thing, why don't we call the Avengers?
Ja, ja.
Sagt
er, glaube ich, das ist ja der Joke aus dem Trailer also sogar. Bisschen,
genau, ja,
genau,
richtig,
ja. Ja. Den kennt man
also
ja.
Also die ist schon klar, dass sie existieren, aber ganz, was du meintest, ich kann das auch auf jeden Fall sehen, diese Problematik, dass es halt so einfach so reingeschmissen ist. Oh, stimmt. Falcon von den Avengers.
Wenigstens ist es nicht so wie bei Iron Man 2, wo dann erstmal eine halbe Stunde Nick Fury sich hinsetzt und einen Kaffee trinkt mit Robert Downey Jr.
Aber an sich war es eine coole Szene, und vor allem auch dieser Kampf gegen diese, also zwischen diesen beiden, den fand ich auch großartig. Man fragt sich dann automatisch, wer wohl gegen andere kämpft mit ihren Fähigkeiten.
Ja, das kommt dann so. Ja, und sowas ist natürlich auch immer so dieses Fanboy-Gedankengut.
Ja.
Also bei Avengers ist ja auch den Kampf zwischen Iron Man und Captain America, und dann Thor. Kommt noch Thor dazu, genau. Und so. Sonst möchtest du ja immer wissen, wer gewinnt Thor gegen Hulk, wer gewinnt bei Hulk gegen Iron Man, wie wir in Avengers 2 gesehen haben. Dann kam der Hulkbuster dazu. Sowas möchte man immer sehen. So ein Missverständnis auch, zwischen den Helden braucht man auch so immer bei Team-Ups.
Das Fanherz bei mir in dem Moment einfach so ein bisschen einen kleinen Sprung gemacht hat. Oh, das ist cool. Ich finde, beide sind sympathische Figuren, und die haben beide coole Fähigkeiten, und jetzt zeigt noch, was ihr könnt.
Ja.
Das war, glaube ich, im Moment bei mir dann auch so das Gefühl.
Und es ist halt mal eine Abwechslung und nicht nur so ein Kampf klein gegen klein, sondern halt auch mal klein gegen Fliegefähigkeiten.
Ja, so. Ja, absolut.
Richtig, ja.
Ansonsten finde ich seinen kleinen Gefährten Anthony.
Den hatten wir schon erwähnt.
Apropos Anthony. Ja. Ich habe ja eine Sache getweetet oder tweeten dürfen zu Ant-Man, und da habe ich mich entschieden für Anthony, Best Dude. Und das ist gleich im doppelten Sinne, weil eben A, der Falcon auftaucht, und B, die fliegende Ameise Anthony eine ganz große Rolle hat und ihn quasi von A nach B bringt,
versteht
immer wenn
ihr
das braucht.
Anthony.
Ja, Anthony.
Das ist ein Joke.
Und zu Anthony hatte ich teilweise auch die größte emotionale Bindung im Film.
Das ist eine fliegende Ameise, die super cool ist. Das ist halt das Gefährt von, oder das Fluggefährt von Scott Lang, mit dem er halt immer unterwegs ist, wenn er halt auch noch am Ende seine große Mission angeht. Mhm. Und dann passiert was ganz Tragisches.
Was super Anthony. Tragisches.
Und das war krass, wirklich.
Ich habe fast geweint.
Ich glaube, das komplette Kino hat so, das kann nicht gehen. Und dann siehst du halt, würden wir das sagen, aber es ist eigentlich relativ klar.
Ja, wir sind im Spoiler-Teil.
Irgendwie Anthony wird erwischt von Yellow Jacket, glaube ich, war es, oder? Und stirbt. Und dann siehst du den Ameisenflügel.
Ja, den einen Flügel.
Langsam wie,
so, so sad.
Wie die Feder aus Forrest Gump gen Boden schwingen.
Aber dem geht's gut. Vielleicht kriegt er wie bei How to Train a Dragon noch so einen Plastikflügel.
Genau, richtig, das
im
super.
Nächsten Teil.
Würde ich mich freuen.
Ich hatte fast erwartet, dass eine der Post-Credit-Szenen sich um Anthony dreht. Spoiler, tut sie nicht.
Ja,
ich habe geweint.
So wie der tanzende Groot in dem kleinen Topf.
Ja,
ja, Anthony im
Krankenbett. Ja, schon ganz geschickt gemacht.
So kleinen Ameisen.
Mecha-Anthony.
Oh,
Anthony 2.0.
Ja, es war schon ganz geschickt gemacht, weil diese Ameisenarmeen immer so als gesichtslos dargestellt werden. Ich glaube, sie werden vom Pim, glaube ich, auch nur numerisiert. Also die haben ja keine, keinen Namen.
Und dann sagt Scott halt genau. So, nee, der ist cool.
Genau,
das ist
mein individueller Freund hier bei den Ameisen.
Und die Ameisen sind natürlich auch sehr süß gestaltet. Es gibt, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Rassen insgesamt.
Diese, wie heißen die? Bull Ants?
Ja.
Das sind so gigantische, also gigantisch im Sinne von, wenn du halt
wie Ant-Man vor ihnen stehst,
so gefährliche Ameisen, die halt auch ein gewisses Gift mit sich tragen und diese lähmenden Stiche halt, oder Bisse, Ameisen beißen ja, von sich geben. Dann gibt es die Flugameisen, dann gibt es so kleine, die anscheinend irgendwie über elektrische Fähigkeiten verfügen, was auch so, wo ich dachte, okay, alles klar. Und dann gibt es, glaube ich, noch
Science!
Noch irgendwelche anderen oder so, Feuerameisen,
ja. Weiß ich. Und eine Ameise wird auch ein bisschen vergrößert im Laufe des Films, was auch
das
sehr ist witzig
auch
ist.
Ja, ja,
da kommen wir gleich dazu, zum großen Kampf. Aber bei den Ameisen auf jeden Fall, wenn dann nachher dieser Plan in die Tat umgesetzt wird, dieses Gebäude anzugreifen, wo halt Darren Cross seinen Yellow Jacket-Anzug vorstellen will, das ist wirklich ganz cool. Da kommt dieser Heiß-Teil des Films halt wirklich zum Tragen. Mhm. Die Ameisen helfen mit und die bauen dann so ein Floß und dann geht es irgendwie so rein. Und dann wird halt da, jeder hat eine Aufgabe. Das fand ich eigentlich, das hat gut irgendwie eins ins andere gegriffen. Und es hat mich sehr gut unterhalten.
Ich war kurz davor, mir eine Ameisenfarm bei Amazon zu legen. Und dann hätte ich mich gewundert, ey, warum macht ihr nicht das, was ihr im Film macht? Was
hallo, da los? Wo sind die elektrischen Ameisen, verdammt?
Ich bin doch Ant-Man, hallo, hört auf mich.
Ja, er kontrolliert die ja alle.
Hier ist Adam Ant-Man.
Ja, kommen wir vielleicht zum Showdown. Also der Showdown, das ist, finde ich, fast ein bisschen schade, obwohl man es hätte machen müssen oder machen, ist, man musste es machen. Wird halt im Trailer angedeutet. Schon.
Ja, das fand ich auch wieder schade.
Das war doof. Wir haben den Trailer, glaube ich, etliche Male so im Kino gesehen und dann nochmal so zu Hause oder so. Und dann siehst du 6, 7 Mal den Gag mit der Thomas-Lokomotive.
Ja.
Und das irgendwann fühlst du dich so, ist es so ein bisschen stumpf. Dann ist so, war beim ersten Mal richtig witzig, beim zweiten Mal auch und langsam, ich habe es jetzt oft genug gesehen. Und ganz klar, sie wollten damit den großen Kampf am Ende bewerben. Ja. Und vielleicht so zu ihrer Rettung von den Marketingleuten und auch von Marvel. Ich meine, der Kampf war ja im Endeffekt richtig gut.
Ja.
Ja, dann kann man da vielleicht leben, dass man vorher schon diesen Moment gespoilt bekommen hat.
Aber diesen einen Money-Shot, musst du den dann wirklich umsonst rausgeben?
Das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Ja,
ja, das finde ich auch schwierig. Was habe ich am Endkampf gefragt, habe ich vorhin Adam auch gefragt. So.
Vielleicht kann es Felix beantworten.
Genau, aber Ant-Man wird ja immer der Kleine, aber behält ja seine Kraft bei, beziehungsweise hat er eigentlich noch mehr Kraft. So, das ist ja eigentlich so wie wir, nur noch stärker, allerdings kleiner. Und am Ende sind sie ja kämpfen sie ja mit dieser Eisenbahn und schmeißen sich immer diese miniaturisierten Eisenbahnwaggons durch die Gegend. Und ich meine, eigentlich dürften die denen doch eigentlich gar nichts anhaben, weil das ja nur so kleine Waggons sind.
Im Endeffekt schon, ne? Aber ja.
Aber es wird immer so inszeniert, als wäre es jetzt eine Gefahr, dass so ein 5-Zentimeter-Waggon auf Ant-Man zufliegt. Und ich denke mir, okay, Ant-Man ist klein, aber der ist super stark.
Wobei, der eine Waggon, der auf Yellow Jacket geschmissen wird, zerstört ja Yellow Jacket einfach. Aber ich weiß nicht, ob er ihn aus Selbstschutz zerstört oder einfach nur, weil er es kann.
Ja, das hat ja damit zu tun, dass sie immer diese Dinger so wahrnehmen, als wenn sie eine Gefahr und dann zerstören sie oder weichen aus.
Und dann
ist
ja die Szene mit Yellow Jacket auf dem Gleisbett, ne? Ja, und in dem Moment, glaube ich, ist es einfach auch die Psychologie des Charakters, der denkt, fuck, da kommt ein Zug auf mich zu, deswegen ist dieser Schutzmechanismus und er merkt gar nicht, kann mir gar nichts anhaben, weil ich bin ja super stark. Und dann fällt ja die Bahn um, ne?
Genau.
Also ich glaube einfach, dass da vielleicht der Charakter in dem Moment, also Darren Cross, ganz vergessen hatte, dass es kein echter Zug ist, der ihn gleich überrollen wird, sondern dass es nur ein Miniaturzug ist und er sowieso stark geliebt ist.
Das wäre aber auch eine Erklärung für die gesamte Szene.
Genau.
Es würde eigentlich jegliches sich zur Wehr setzen gegen die Waggons und auch jegliches Ausweichen
erklären. Dass sie halt so darauf getrimmt sind, wenn halt ein Waggon auf sie zufliegt, dass sie denken, okay, der wird mich gleich zerquetschen. Was aber nicht passiert.
Das ist eine coole Erklärung, wirklich.
Könnte funktionieren, ich weiß es nicht.
Ich meine, das funktioniert ja offensichtlich, weil der Zug hat mir ja nichts angetan.
Richtig,
und dann wird jemand bewusst, okay. Nee, das ist eine gute Erklärung. Mir kam dieser Gedanke nur halt beim Schauen.
Ja, und Scott Lang als Ant-Man ist auf jeden Fall stärker als so der Durchschnittsmensch, auch wenn er in Ameisengröße ist, weil es gibt diese Szene mit der Pistole, wo er den Wachmännern eins verpasst und da sieht man halt so, wie die wegfliegen teilweise.
Weil es ist ja auch durch diese kinetische Energie, die sich dann entspinnt, wenn er halt einpackt und dann im richtigen Moment groß wird, dann nimmt er ja nochmal sein Gewicht vom Größerwerden mit und kann ihn besser schmeißen oder so. Das ist schon ganz cool, was sie sich da einfallen haben lassen. Auch Edgar Wright natürlich, wo du ja schon gesagt hattest, dass diese Szene mit diesem, wo er auf einen Wächter zuläuft, der auf ihn schießt, dass die ja von ihm stammt, weil die ja schon länger im Umlauf ist. Ja, das war auf jeden Fall sehr cool. Und wenn wir nochmal zum Endkampf zurückkommen, der hat mir halt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch wie es ja auch losgeht mit dem Kampf zwischen Yellow Jacket und Ant-Man in dem Gebäude von Darren Cross, von diesem, wie heißt Cross Enterprises oder sowas? Keine Ahnung, irgendwie so ein Firmenname. Im Hubschrauber gibt es da so eine Kampfszene, dann kämpfen sie in einem Aktenkoffer.
Sehr toll.
Sehr cool. Was sehr cool ist, da gibt es auch noch so einen kleinen Moment, wo eine Musik eingespielt wird oder ein Titel, ein Song, ich glaube von The Cure. Glaube ich Disintegration oder Integrated oder so. Und da wurde jetzt auch schon gemunkelt, dass das so eine Edgar Wright-Szene ist. Mhm. Einfach ein ganz ungewohntes Setting zu haben, wo zwei Charaktere sich Backenfutter geben und dann halt auch noch einen passenden Moment ein Musikstück reinschneiden, was ja Edgar Wright auch ganz gut kann, diese Collagen oder diese Montagen besser gesagt.
Und man muss auch dazu sagen, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass Edgar Wright auch tatsächlich einen Story-Credit noch bekommt für den Film. Mhm.
Und da du schon bei der Musik bist, ich fand den gesamten Soundtrack auch ein bisschen anders als bei den anderen Marvel-Filmen. Mhm. Viel weniger orchestral, finde ich. Mhm. Und viel mehr so mit so, keine Ahnung, Gitarre oder was weiß ich was dafür.
Ich fand den Score jetzt aber nicht unbedingt bemerkenswert bei dem Film. Also so die Nicht-Musikuntermalung beziehungsweise die atmosphärische Untermalung, da hatte ich jetzt irgendwie nicht so, was mir in Erinnerung
geblieben ist. Ist nichts hängengeblieben, das muss ich auch sagen.
Das nicht so wie die Avengers-Musik, die man dann irgendwie noch tagelang später nachsummt oder so. Also.
Das stimmt. Weil wir vorhin über Louis gesprochen hatten.
Louis!
Der hat mir ja gesagt, dass es so ein bisschen, also der Michael Peña-Charakter, ne, wie, dass es so ein bisschen zweigeteilt ist. Manche finden den gut, manche finden den ein bisschen nervig. Es war ja auch ein lustiges Device, wie er halt Scott Lang von Sachen erzählt hat. Der hat ja immer, ich habe einen Tipp bekommen. Und dann, wenn ihr euch das anschaut, ich glaube, im Original ist es wahrscheinlich noch besser als in der Synchro. Kann ich ja noch nicht bewerten, weil ich habe die Synchro nicht gesehen. Aber im Originalton war es sehr cool, weil er hat dann so maschinenfeuerartige Aussprache, wo er rattert halt alles runter, was ihm so einfällt, alle Informationen und driftet ab, der Michael Peña-Charakter, und kommt irgendwann zum Punkt.
Ja, erstmal verliert er sich so in Details und dann spricht er alle anderen Figuren in ihrem
mit dem Cut so ein bisschen, ja, dass halt die einzelnen Figuren auftauchen, die er erwähnt, und sie sprechen dann mit seiner Stimme. Und das fand ich eigentlich einen ganz netten, ein ganz nettes Detail oder ganz netten Aspekt, den sie halt später nochmal aufgreifen, der auch da gut funktioniert.
Mehrmals greifen sie. Da ist auch so mein einziger Kritikpunkt. Ich finde die Idee an sich super cool, dass er redet und man sieht, wie die anderen Charaktere aus dem Flashback von ihm, aus dem Rückblick von ihm mit seiner Stimme sprechen. Aber ich hatte irgendwann das Gefühl, okay, die Macher sind sich jetzt bewusst, dass es ein witziges Element ist und haben es im Angeschmack ein bisschen zu oft, dann sind so ein bisschen oft drauf rumgeritten.
Aber passiert es öfter als dreimal? Ist es die goldene Regel der drei, die hier zum Einsatz kommt?
Ich glaube, es sind genau dreimal, oder?
Ich kann sagen, es ist genau dreimal.
Wenn es viermal wäre, dann, ey, genau. Passt auf. Goldene Regel hin oder her, also für mich passt dann beim dritten Mal oder von mir aus beim vierten Mal, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Was dann schon ein bisschen, weil ich dachte, okay, Leute, ich kenne jetzt den Effekt, der ist witzig, aber ich muss das jetzt nicht nochmal, weil diese Szenen auch immer doch relativ lange gehen, dafür, dass es so ein kurzer
Gag ist. Die reizen es aus.
Ja, genau, das ist es. Wenn es nämlich nur so 5 Sekunden wären, okay, geschenkt, aber das geht dann schon immer so eine Minute oder was, oder eine halbe Minute, und dann denkt man sich beim dritten Mal, okay, ich kenne den Effekt jetzt. Ja. Na gut, aber...
Vielleicht noch kurz ein Wort zu Hope Van Dyne und Hank Pym. Die Motivation, was Hope machen möchte. Sie möchte ja eigentlich in den Ant-Man-Suit schlüpfen. Der Hintergrund dazu ist halt, dass Hank und seine Frau Janet früher mal zusammen so ein paar Abenteuer erlebt haben. Sie waren, glaube ich, auch im Auftrag von S.H.I.E.L.D. unterwegs, haben so ein paar Geheimaufträge erledigt als Soldaten, die man nicht sehen konnte.
Kurze Flashbacks sogar.
Das war eine weitere coole Szene und so. Und dann haben Pym und Janet experimentiert und dann heißt, gibt es eine Regel, geh niemals in dieses Microverse rein, drücke niemals diesen Knopf, weil sonst könntest du verloren gehen. So, und dann geht Janet tatsächlich verloren und ist seitdem auf immer verschollen. Ja,
das kann man sich so vorstellen, dass es nach der kleinen Machtstufe noch eine Macht-dich-noch-kleiner-Stufe gibt.
Genau. Ne?
Eine atomare Größe Stufe, oder genau.
Genau, und Pym möchte nicht riskieren, dass Hope Ähnliches widerfährt und sagt dann kategorisch nein. Und das erzählt er ihr dann erst im Verlauf des Films. Und dann stellt Hope auch so ein bisschen allen Widerstand ein und wird so ein bisschen zahmer. Und das finde ich ein bisschen schade, dass das gemacht wird. Gleichzeitig gibt es dann die Post-Credit-Szene später, die darauf nochmal Bezug nimmt. Das ist die erste Post-Credit-Szene. Vielleicht reden wir jetzt auch einfach mal
über die.
Ja, ich meine, wichtig ist halt, dass Ant-Man, also Scott Lang, halt in dieses
genau, Universum richtig, geht. Genau, richtig, das vielleicht noch erwähnen, dass er halt im Zuge des Kampfes gegen Yellowjacket, um seine Tochter zu retten, die ja dann als Geisel oder bedroht wird, Geisel genommen oder bedroht von halt Darren Cross, dass er halt in diesen atomaren Zustand geht und so halt in den Anzug von Yellowjacket rein kann, um da halt irgendwas zu zerstören, sowas
doch, ne? Das war mir schon wichtig, weil ich auch fragen wollte, wie ihr diese Szene fandet, weil ich finde, er befreit sich dann auch relativ leicht eigentlich dann aus dieser Situation wieder.
Er hat ja so wie so Wurfsterne fast oder so Wurfwaffen, glaube ich, mit denen er Sachen groß und klein machen kann.
Genau. Ne?
Und er nutzt dann eines davon in seinem Anzug, ein Großmach-Wurfstern, mit dem er dann wieder groß werden kann. Ja, das ist wirklich doch eine relativ einfache Lösung, da hast du recht.
Ja, genau. Und wie fandet ihr das so optisch, dieses Universum? Also ich fand
das war ein bisschen Bad Shit. Also ich dachte, was ist denn jetzt los?
Das hat mich ein bisschen an die...
Also ein bisschen irritierend
war. Das wollte ich... an die Inception-Szene, nicht Inception, an die...
Ich weiß, was du meinst.
Büchereiszene in Interstellar erinnert. Vielleicht spoilern wir Interstellar nicht, aber es war auf jeden Fall so ein bisschen psychedelisch und so ein bisschen, du bist ja auch in deinem Sitz vorgegangen, Robert, bei der PV. Warst auf einmal interessierter, was hier los ist, und dann gab es halt tatsächlich diese etwas einfachere Lösung, die aber etabliert wird im Film mit dem Großmach-Wurfstern, und dann kam er da halt wieder raus. Aber zurück zur Post-Credit-Szene. Die erste Post-Credit-Szene seht ihr, und dazu gibt es dann wahrscheinlich nochmal einen Artikel bei Filmjunkies, seht ihr kurz nach dem Abspann, und wir sehen, dass der gute Hank Pym seine Tochter in den Raum führt und sagt, du, guck mal, ich habe da mal was vorbereitet. Und dann sehen wir an der Wand das schöne Wasp-Outfit, beziehungsweise Wasp, wie auch immer man es ausspricht, ist mir auch egal. Also können wir uns ausrechnen, dass Evangeline Lilly...
It's about fucking time,
sagt sie in fucking. Genau.
Kriegt sie das eine fucking im PG?
It's about damn time.
It's about damn time, okay.
Fucking sagen sie nicht in der Marvel-Film.
Habt ihr das eigentlich auch so als...
Motherfucker, it's time! Motherdick!
Hot damn! Habt ihr den Satz eigentlich auch so ein bisschen so verstanden, als so Fingerzeig darauf,
dass
ich mal beschwert wurde, natürlich, dass es wenige weibliche Charaktere im MCU gibt, so
bis auf Black
Widow natürlich schon.
Und ich glaube, Joss Whedon hat diesen Satz geschrieben.
Wahrscheinlich,
ja. Nee, ich glaube tatsächlich, dass es Peyton Reed war. Also der hat diese Szene gemacht, das hat er auch
in Interviews gesagt. Wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, Evangeline Lilly war auch viel involviert bei der Charaktergestaltung. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sagt, komm, jetzt nochmal, hauen wir noch so ein Ding unten raus.
Ja, also.
Problematisch daran ist jetzt, dass sie für Civil War auf jeden Fall noch nicht bestätigt ist. Also kann es sein, dass es irgendwie bis Avengers Infinity Gauntlet dauert.
Oder War. So mehrere Filme.
Jeder hat doch einen Vertrag bei Marvel also für 6 Filme oder
sowas. Civil War hat auch schon so viele Charaktere. Ja.
Freut mich auf Infinity War.
Ja, Infinity War Teil 1 mit Wasp. ja, also Evangeline Lilly werden wir auf jeden Fall wiedersehen. Wie findet ihr das? Gut,
cool. Wahrscheinlich. Ich finde es cool. Also mich hat
sie auch total. Ich mag sie ja super gerne, optisch als auch die Rollen, die sie spielt.
Obwohl ich die Frisur nicht so gut fand.
Ja gut, das war so Lord Helmchen-Frisur, so ein bisschen so Playmobil-Helm. Aber ich finde es cool. Ich fand sie cool in dem Film. Und ich fand auch gerade, wie sie halt wirklich sagt, it's about damn time. Ja. Ich glaube, da hat sie vielen ein bisschen aus der Seele gesprochen. Und das war ein weiterer Moment, wo ich Adam so ein bisschen angestupst habe hier. Wasp.
Das für mich hat sie auch das geschafft, was ich bei Rudd so ein bisschen vermisst habe. So, ich fand, dass sie so relativ tough war, aber wenn sie dann halt einen emotionalen Moment hat, habe ich ihn auch absolut abgekauft.
Das, da merkt man, dass sie vielleicht da ein bisschen, wie sagt man so schön, versatil ist? Nee, welches Wort würde ich sagen? Versatile. Also sie ist irgendwie
wandlungsfähiger
vielleicht und sie hat ein höheres Repertoire, ein größeres Repertoire. Auf jeden Fall. Und ich fand es auch ein bisschen witzig, der Gedanke daran, dass vielleicht irgendwie ein Wasp-Film kommt, bevor ein Black Widow-Film kommt. Das können sie und das werden sie aber nicht machen.
Nein, Quatsch, das glaube ich auch nicht.
Aber ich freue mich,
wenn sie wiederkommt. Außerdem kommt Captain Marvel ja vor
Black Widow. Captain Marvel kommt ja auch noch, stimmt.
Ganz genau. Das war cool. Erste Post-Credit-Szene abgehakt. Zweite Post-Credit-Szene, da müsst ihr tatsächlich bis zum ganz Ende des Abspanns sitzen bleiben. Mhm. Und es ist auch die Szene, wo ich mir gesagt habe, what the fuck ist hier jetzt los? Wir sehen nämlich da den guten Bucky Barnes, wie er wiederkommt.
Der ehemalige Winter Soldier.
Sam Wilson und Steve Rogers haben ihn gefunden in irgendeiner Kaschemme und haben ihn jetzt festhalten
können. So ein Schraubstock hängt er mit seinem metallischen Arm.
Genau. Ja. Und jetzt fragen sie sich, sollten wir es Tony Stark erzählen, dass wir ihn haben?
Was sollen wir ihm erzählen?
Genau, und da fragt man sich, was soll man ihm erzählen? Da gibt es ja diverse Gerüchte, dass vielleicht Bucky auch der Ausgangspunkt für Civil War sein könnte aus irgendeinem Grund, weil er vielleicht eine Tat begangen hat, die irgendwie einen Keil treibt zwischen Tony Stark und Steve Rogers. Oder natürlich, also ich meine, ich glaube auch in Winter Soldier gilt er ja schon als einer der notorischsten Attentäter bzw. Killer der letzten 70 Jahre. Ja. Also da gibt es ja eine krasse Backstory und so. Und wenn ihr gute Comics lesen wollt, Ed Brubaker, Captain America Run, Winter Soldier, fantastisch. Kauft es euch. Super Stuff.
Ja, also ich fand's auch cool. Ich war auch so ein bisschen irritiert, um was geht's jetzt eigentlich? Aber auf jeden Fall, man merkt schon, Civil War, ach, ich habe ein Problem mit diesem Titel, wird stark vorbereitet. Auch dann am Ende mit Sam Wilson, der sagt, I know a guy.
Ja, genau.
Also nochmal der Hinweis darauf, hier, Scott Lang, den könnten wir vielleicht gebrauchen für das Ding, was auch immer wir machen wollen. Ja,
ich fand das auch super cool, vor allem auch, also ist natürlich jetzt sehr subjektiv, aber ich finde jetzt auch diese Geschichte zwischen Captain America und Bucky, die hat bei mir auch schon beim zweiten Captain America
super funktioniert. Stimmt, da bist du großer Fan.
Ich bin ja wirklich ein Riesenfan von, bei mir hat das emotional total funktioniert, wie am Ende von Captain America 2 ihn noch aus dem Wasser zieht und dann weggeht. Und da wurde ich hier natürlich wieder dran erinnert, deswegen hat die Szene bei mir hervorragend funktioniert.
Optisch auch einer der cooleren Widersacher aus dem Marvel Cinematic
Universe. Absolut, auf jeden Fall. Aber die gilt ja auch so, glaube ich, grundsätzlich so gelten die beiden Szenen als mit die besten Post-Credit-Szenen, habe ich schon öfter gelesen. So
okay,
im gesamten MCU.
Ja, ich müsste, glaube ich, auch lange überlegen. Also ich meine, ich fand Scarlet Witch
Quicksilver
auch.
Ja, haut ganz klar auf Platz 1.
Gut. Ja, ist auch cool, Schlimme Post-Credit-Szene ist Iron Man 3, Bruce Banner und Tony Stark, wie Bruce Banner einschläft. Das war ein bisschen,
da fühlte man sich verarscht. Schlimme Szene in einem schlimmen Film.
Ja. Hey. Und Baby Groot natürlich.
Again, immer noch.
Abmahnung, Bump. Ja, also man kann gespannt sein auf Captain America 3, wieder von den Russo Brothers und geschrieben von den gleichen Dudes, die auch schon Captain America 2 geschrieben haben, die auch mitschreiben an Marvels Agent Carter und so. Wir sind sehr gespannt. Nächstes Jahr geht's los, glaube ich, ne?
Ja.
2016, genau. Gibt es noch irgendwas zu sagen, außer Werbung für uns zu machen und uns zu bedanken, dass ihr
zugehört habt? Ich glaube, wir haben das sehr gut abgefrühstückt in der einen Stunde, die wir jetzt schon aufnehmen.
Ja, ich hatte hier eigentlich auch alles drin. Ja.
Keine Infinity Stones nochmal als letztes Ding, außer der Twist ist, dass die PIM-Partikel irgendwie Infinity Stones sind, aber das glaube ich fast nicht.
Vielleicht ist einer im Microverse oder so versteckt. Und
Janet Van Dyne klammert sich so an die Infinity Stones. Und das Ding ist halt, das Detail müssen wir noch sagen, den ganzen Film über wird halt Janet Van Dyne erwähnt, aber nie frontal gezeigt oder so. Es gibt dann immer so wie bei Wilson und Hör mal, wer da hämmert, so Obskuritäten, die dann vor ihrem Gesicht sind.
Ich stelle mir gerade Janet
Van Dyne. Es gibt so ein Bild, wo tatsächlich so ein Bild da ist und man sieht, glaube ich, ihr Gesicht nicht.
Ja, es gibt einen Blick auf den Helm, wo man die Augen vielleicht dazu sieht.
Aber sowas finde ich wieder cool, sowas so grundsätzlich.
Und deswegen könnt ihr uns auch gerne in den Kommentaren hinterlassen, wen würdet ihr gerne als Janet Van Dyne sehen, ob es da irgendwie so eine alteingesessene Schauspielerin gibt.
Meryl Streep
ist mir auch gerade eingefallen.
Oscar-Preisträgerin Meryl Streep. Oder Helen Mirren.
Helen Mirren würde ich sehr gerne sehen.
Du bist so einig.
Warum nicht Matt Damon? Der hat schon mal perfekt zusammengespielt mit Dings Michael Douglas in Liberace. Behind the Candelabra.
In der Maske auch.
Hinterlasst es uns in den Kommentaren. Ihr könnt uns natürlich verfolgen. Ihr könnt uns bedaumen. Ihr könnt uns positive Kommentare schreiben oder negative Kommentare, je nachdem, wie ihr es gefunden habt.
Bitte,
ihr könnt uns bewerten bei iTunes. Abonnieren bei YouTube auf jeden Fall. Weitersagen an die Freunde. Wir freuen uns über jeden Subscriber. Und ansonsten
yes.
Twitter. Robert, wo findet man dich? Unaktiven Twitter-User.
Der Berater, aber inaktiv.
Er twittert wenig und wenn, dann schlecht. Nein, er twittert dann richtig gut. Folgt Robert auf Twitter. Mich kann man bei Twitter unter dem Handle @JohnFerrari finden. Und dich, Adam?
Geil, ich bin Awesome Arndt bei Twitter. Ihr könnt natürlich auch auf unserem YouTube-Channel unsere Comic-Con-Coverage finden.
Oh,
und
ja.
Meine Vlogs nochmal nachlesen, unsere Twitch-Sachen. Da gibt es ja demnächst auch noch mal was und mehr. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Zuschauer und Freund und Abonnenten.
Aber hallo.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mal sehen, was der nächste Film-Junkies-Podcast ist. Das müssen wir sehen. Da gibt es bestimmt noch ein paar Kandidaten.
Ja. Nee, das war das Falsche. Was wollte ich gerade machen?
Ich weiß, was du machen wolltest.
Genau.
Ah ja,
also ich weiß, was du meinst.
Egal. Macht's gut, liebe Freunde.
Und
viel Spaß bei Ant-Man.
Genau, schreibt es uns, wie es euch gefällt. Bis dann. Ciao.
Tschüss.